guten Dada-Dada-Dach. Hier ist Podcast Dada, Literatur von Theo Gaga und der Volkshochschule Kaiserslautern. Folge 22. Präsentiert ein Gespräch über Hugo Ball und Dada. Am 14. September vor 95 Jahren ist er gestorben. Viel zu früh, er war 41 Jahre alt. Der Pirmasenser Erfinder des Lautgedichts Hugo Ball, der Initiator des Cabaret Voltaire, der wohl wichtigste Mitbegründer des Dadaismus. Weltliteratur, Weltkulturgeschichte aus Pirmasens, denn das hat Dada wirklich gemacht. Wichtige Strömungen in bildender Kunst und Literatur, in der Musik vielleicht am meisten, sind nicht denkbar ohne ihre Grundlegung in der Ursuppe Dada, die 1916 in der Züricher Spiegelgasse im Cabaret Voltaire von Hugo Ball und seinen Freunden angerichtet wurde. Wer Hugo Ball war, was er getrieben hat und wie er von den Pirmasensern vertrieben wurde und was für eine Ursuppe Dada war, darüber rede ich mit Eckart Faul. Der ist selbst Pirmasenser und beschäftigt sich als promovierter Literaturwissenschaftler wie kaum jemand sonst mit Hugo Ball und Dada. Und würde ich jetzt auch nur einen Teil dessen vorlesen, was er publiziert hat, wäre mindestens eine halbe Stunde rum und Sie nicht mehr bei uns. Daher nur das Wichtigste. Dr. Eckart Faul hat in Saarbrücken Germanistik und Kunstgeschichte studiert und über den Ballfreund Hans Leibold promoviert. Er ist Mitherausgeber und Bearbeiter der Werke von Mahler Müller, Johann Heinrich Merck, Georg Kulka und der Gesamtausgabe von Hugo Ball. Darüber hinaus leitet er die Redaktion des Hugo Ball Almanachs, betreut seit 2008 die Hugo Ball Sammlung in Pirmasens und ist Geschäftsführer der Hugo Ball Gesellschaft. Lieber Eckart Faul, so viel Ballaballa wird man da nicht manchmal gaga.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht müsste man in unseren genderbewegten Zeiten sagen, man wird Lady Gaga. Das Wort Gaga kommt schon in einem Lautgedicht Hugo Balls vor, und zwar in Gachi Beribimba, das er 1916 im Cabaret Voltaire vorgetragen hat.
Lady Gaga, wir sind eher am Ende sozusagen, nämlich die Auswirkungen von Dada auf die Weltkultur. Lady Gaga, ist es eine gescheite Frau? Kennt sie Ball? Kennt sie Dadaismus? Weiß man da etwas?
Ich gehe davon aus, sie ist ja nicht nur Sängerin und Schauspielerin, sie ist auch Künstlerin, also sie hat Performances gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie den Namen Hugo Ball schon einmal gehört hat und sich womöglich intensiver auch damit auseinandergesetzt hat. Unmittelbare Zeugnisse kenne ich allerdings nicht.
Gleich die allerschwierigste Frage zu Beginn, eigentlich eine unmögliche Frage angesichts der Wolten, der Widersprüche. Wer ist Hugo Ball?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich will auch hier etwas ausweichend antworten. Es gibt den Hugo Ball-Preis, den die Stadt Pirmasens verleiht. Und der ist ausdrücklich kein Literaturpreis. Hugo Ball nimmt man ja doch eher als Schriftsteller zunächst wahr, sondern ein Kulturpreis. Das heißt, sein Werk soll wesentlich umfassender gewürdigt werden als nur als ein literarisches. Das heißt, Hugo Ball kam zunächst vom Theater. Er ist ein Theatermann, wurde dann zum Schriftsteller, vom Schriftsteller zum Dadaisten, zum Künstler. Dann ging er in die Politik als Journalist, als politischer Journalist und von dort schließlich noch in die Theologie. Also so weit müssen wir dieses Feld sehen. Von daher ist die Frage zum einen sehr berechtigt, zum anderen auch sehr schwierig zu beantworten.
Weil er dauernd das Gegenteil von dem gemacht hat, was er gerade ein paar Monate oder ein paar Wochen sogar zuvor gemacht hat. Und damit wäre er, wenn man den Dadaisten folgen würde, sozusagen der allerbeste Dadaist. Denn die behaupten ja, Dada ist nur das, was man sofort in sein Gegenteil verkehren kann und machen kann. Und nur wenn man das macht, ist man ein wirklicher Dadaist.
Ja, nur der von sich sagt, er ist kein Dadaist, ist ein Dadaist. Beziehungsweise umgekehrt, wer behauptet, er wäre ein Dadaist, ist natürlich schon mal keiner. Aber bei Ball muss man davon ausgehen, so einfach ist es nicht, dass er einfach nur das Gegenteil gemacht hat. Er war ein Suchender, muss man sagen. Er war, wie viele Menschen, hat er nach dem richtigen Weg gesucht. Bei ihm ging es immer gleich ums Ganze. Die Sinnfrage hat er sich sehr radikal gestellt, nicht nur für sich selbst, sondern letztlich für die Gesellschaft, für die ganze Welt. Und da hat er einfach unterschiedliche Wege eingeschlagen. Die hängen alle unmittelbar irgendwo miteinander zusammen. Er war natürlich jemand, und da kommt der Dadaist wieder, der den Weg, den er eingeschlagen hat, auch immer wieder in Frage gestellt hat. Und das ist ja etwas, was auch Dada auszeichnet. Es ist vielleicht die einzige Kunstrichtung, die es gibt oder je gegeben hat, die sich selbst in Frage stellt. Und das ist auch sicherlich ein Hauptgrund für ihre große Wirkung bis heute.
Als Einstieg, ja, sein berühmtestes Lautgedicht, Der Zug der Elefanten.
Jolifanto bambla o falibambla. Grossi gamfa habla horem. Egiga goramen. Igo bloiko russula huju. Hollaka hollala. Anlogo bung. Blago bung. Blago bung. Bosso fataka. Champa vulla vussa o lobo, hey tata gorem, eschige zunbada, vullubu subudu ulluvu subudu, tumba ba umf, kusa gauma ba umf.
Ein Lautgedicht, kein Nonsensgedicht, der Unterschied ist ganz wesentlich und dringend, vielleicht später drüber, wo das eine oder andere Wort, das einem ja bekannt in den Ohren klingt oder bekannter herkommen könnte. Hugo Ball ist 1886 in Pirmasens geboren. Der Vater war meines Wissens doch nur ein Vertreter für
ein Reisender, Schuhleder, hat man damals gesagt, für Leder. Dass er Fabrikant war, diese Angabe findet sich öfter, aber die stimmt nicht. Aber es war eine bürgerliche Familie, kein Großbürgertum, aber bürgerlich. Sie haben auch zum Beispiel kein eigenes Haus besessen, haben immer zur Miete gewohnt. Sehr wohlhabend war die Familie nicht.
Die Mutter, auch das ist ein stehender Topos in der Ballforschung oder in der Ballbiografie, stammt aus der Umgebung von Herxheim in der Südpfalz, sei sehr streng gewesen im Gegensatz zum Vater und super katholisch.
Ja, Ball selbst behauptet das, dass seine Mutter sehr streng war. Auch war die Familie katholisch, eine Schwester der Mutter war Nonne in Speyer. Ball ist sehr katholisch streng erzogen worden. Das Thema Religion, man kann schauen, wohin man will, man findet es immer und überall in seinem Werk. Also er hat sich ständig damit auseinandergesetzt, also auch in der Hochphase Dadas. Er hat im Sommer 1916 das Krippenspiel geschrieben. Ein Krippenspiel im Sommer ist schon etwas merkwürdig, aber auch überhaupt auf die Idee zu kommen, ein Krippenspiel aufzuführen, da muss man ja schon doch irgendwie auch einen relativ engen Bezug haben zur Religion und zur Religionsausübung.
Und er hat, das habe ich irgendwo gelesen, in der Hochzeit, also 1916, in der Hochzeit der Erfindung des Dadaismus, die ja eigentlich eine antikirchliche Bewegung doch war, da ist er, als er sozusagen sich abgeseilt hat für ein paar Monate, bei seiner Rückkehr in jede, ist jetzt vielleicht übertrieben, in jede Messe gegangen, die sich ihm da bei seiner Rückkehr angeboten hat. Also das hat er mitten in seinem dadaistischen Leben schon gemacht. Und ich gehe ja nicht in jede Kirche, jeder übernächsten Ortschaft, in der gerade Messe ist, um das Theatrale zu genießen oder zu studieren, sondern das mache ich ja nur, wenn mindestens eine Faszination da ist.
So ist es ja.
Hugo Ball hat in Pirmasens das Progymnasium besucht.
Eher so Realschule, ja, wird man vielleicht heute sagen.
Und ist dann auf das Gymnasium in Zweibrücken gegangen.
Ja, allerdings mit Zwischenstation. Es war nicht vorgesehen, dass er Abitur macht. Also er hat ja zunächst nach der Schulzeit, nach diesem Progymnasium, hat er zunächst eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Lehre bei einem Lederhändler in Pirmasens und sollte den Kaufmannsberuf ergreifen.
Sollte einfach seinem Vater nachfolgen, oder?
Ja, so ungefähr,
vermutlich.
Ja.
Genau. Das wollte er aber gar nicht, ne?
Er wollte es nicht und hat auch, man weiß über diese Zeit nicht sehr viel, aber es gab anscheinend einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Vielleicht auch, weil er sich insgeheim doch eher mit geistigen Dingen beschäftigt hat und das dann doch über seine Kräfte ging. Und die Eltern haben ihn dann erlaubt, zum einen Abitur zu machen und auch zu studieren.
Er hat früh in der Zeit schon geschrieben. Er hat in der Schulzeit geschrieben, also in der Zweibrücker Schulzeit wohl. Das sind Stücke oder Ansätze von Theaterstücken. Ist da was erhalten? Taugt da was?
Ja, es hat sich ein Drama vollständig erhalten. Das wird auch veröffentlicht aus dem Nachlass. Das ist der Nero. Das Stück ist eigentlich nur interessant wegen seines Autors. Er hat aber noch mehr Dramen geschrieben, die sind alle verschollen. Cäsar und Kleopatra zum Beispiel, gibt's alle nicht mehr.
Und er hat Gedichte geschrieben. Wann hat er angefangen zu schreiben? Wie alt war er da? Was hat er da gemacht?
Ja, das dürfte auch so als Primaner oder zum Ende der Schulzeit gewesen sein. Er hat sicher viel mehr Gedichte geschrieben, aber mehrere wurden veröffentlicht in der Zeitschrift Der Pfälzer Wald. Und daher weiß man überhaupt davon.
Können wir da eins hören?
Sehr gern. Abendblick vom Hochstein. Es deckt mit seidenen Schleiern der Tag sein Ölbild zu. Um Dorf und Acker fledert mausgraue Abendruh. Fichtwald nimmt seinen Mantel und brummelt in den Bart. Des Baches Blindschleich findet mehr kaum den Silberpfad. Vermatenlang gezogen glimmt noch ein Bauernchor, mit Spuk und Nebel kämpfend zu meinem müden Ohr. Die Himmelsleute zünden nun blaues Feuerwerk, und durch die Weichen dunkel trippelt Prinz Schlafezwerg.
Das ist eher eine Theaterkulisse, für mich von unfreiwilliger Komik, wenn da die mausgraue Ruf ledert. Die Blindschleiche hat auch nichts mit Wasser zu tun, im Gegensatz zur Ringelnatter. Da ist bald so ein richtiger pfälzischer Heimatdichter in den Anfängen.
Das Gedicht wird seither auch häufig wieder veröffentlicht. Es hat auch dazu gedient, dass Pfälzer Künstler Illustrationen nach diesem Gedicht gemacht haben, weil es eben so malerisch auch ist. Also es hat eine gewisse Popularität erlangt. Es ist auch das einzige Gedicht Balz, das einen unmittelbaren Bezug zur Pfalz hat. Alle anderen Gedichte kann man nur erahnen, dass sie diesen Bezug haben, aber hier ist er im Titel ja ausdrücklich vorgegeben.
Um da noch kurz dabei zu bleiben, in der Pfalz ist ja wohl das bekannteste von Balz, seine angebliche oder tatsächliche Bemerkung: Wenn man das Unglück hat, in der Pfalz geboren zu werden, dann muss man immer im Wald herumlaufen. Das ist die einzige Rettung. Ja, vor was? Vor den Pfälzern? Vor der Provinzialität? Vor der Rückständigkeit? Vor was ist es die Rettung? Denn es ist ja eine schöne Sache, im Wald herumzulaufen. Why not?
Er spricht in diesem Zusammenhang von Krähwinkelei. Also vielleicht trifft das die Sache da ein bisschen mehr. An anderer Stelle sagt er über Pirmasens, es wäre nicht gerade ein geeigneter Mutterboden für Dichter und Denker. Da hat er sich allerdings geirrt, muss man sagen. Es war ja ein doch für ihn zumindest sehr geeigneter Mutterboden. Er ist ja nicht nur in Pirmasens geboren, hat auch die ersten 20 Jahre seines Lebens da verbracht. Das heißt, die Stadt und die Umgebung müssen ihn doch in irgendeiner Form sehr geprägt haben. Und es war die Hälfte seines Lebens. Er wurde ja nur 41. Das heißt, die Hälfte seines Lebens hat er in Pirmasens verbracht.
Er studiert. Was studiert er? Germanistik, Geschichte, Philosophie in München und Heidelberg. Er wandert da hin und her. Mal ist er in München, mal in Heidelberg, also im Wesentlichen in München. Da scheint er noch nicht zu wissen, was er eigentlich machen will.
So sieht's aus, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, man hat wenig Zeugnis aus diesen relativ frühen Tagen. Und es ist nichts überliefert, wohin das führen soll.
Er will über Nietzsche promovieren, scheint wohl auch an dieser Promotion auch zu arbeiten und bricht dann das Studium ab. Ist denn irgendwie klar, warum er das Studium da eigentlich unvermittelt abbricht?
Ja, er bricht es unvermittelt ab. Die Dissertation ist sogar fertig, also die ist auch überliefert. Er hat sie aber nie eingereicht, warum auch immer. Hat einfach kein Interesse mehr dran gehabt. Allerdings kommt ja gleichzeitig was Neues bei ihm.
Ist es typisch Ball, dass er sozusagen etwas, wo er dabei ist, richtig gut zu werden? Denn das ist man ja als Germanist oder Philosoph, wenn man eine fertige Promotion eigentlich hat. Ist das typisch für ihn? Also ich habe den Eindruck, dass es typisch ist. Es kommt mir immer so vor, als stürze er sich in neue Gebiete rein, ohne sie dann zu Ende zu bringen.
Es sieht so aus, ja. Also er führt ja vieles mit einer gewissen Radikalität bis zu einem sehr weiten Punkt, um dann zu erkennen oder für sich zu erkennen, da geht es nicht mehr weiter. Und fängt dann was Neues an, das natürlich schon irgendwie auch mit dem Alten zusammenhängt. Er schreibt eine Dissertation und die ist auch fertig. Er müsste nur noch abgeben und einreichen und wäre dann zumindest ein Doktor und seine Eltern wären zufrieden. Stattdessen bricht er das Studium ab. Man kann sich vorstellen, wie die Eltern reagiert haben.
Aber nee, er geht also nach Berlin, studiert als Hilfskraft, was immer das heißt, vielleicht weißt du das ja, an die Schauspielschule von Max Reinhardt und studiert ja Schauspielerei, Regie und Organisation.
Dramaturgie, genau. Ja, er ist da Regieschüler, aber macht auch anscheinend Schauspielkurse. Er hat einen gewissen Abschluss dann, er ist ja nur ein knappes Jahr dort. Im Zeugnis wird ihm bescheinigt, er könnte quasi als Hilfskraft an Theatern arbeiten, was auch immer das wirklich bedeutet. Er findet dann ja auch schnell eine Stelle am Stadttheater in Plauen, wo er Dramaturg ist, auch mit einer Verpflichtung, als Schauspieler aufzutreten. Dort ist er dann auch ein Jahr und findet dann eine bessere Stelle an den späteren Kammerspielen.
Zur gleichen Zeit erscheint sein erstes Theaterstück, Die Nase des Michelangelo. Was ist das für ein Stück? Ist das aufgeführt worden? Taugt es was?
Es wurde nie aufgeführt. Das ist das wirklich bemerkenswert. Es gibt ja mehrere Arten von Ball. Auch der Nero, den ich vorhin genannt habe, wurde später zumindest mal von einer Amateur-Schauspielgruppe aufgeführt. Auch der Henker von Brescia wurde aufgeführt, der etwas später entstand. Die Nase des Michelangelo merkwürdigerweise nicht, obwohl es ein sehr durchdachtes Drama ist, mit einem historischen Stoff. Und vor allem, es ist auch veröffentlicht worden und das nicht nur irgendwie in einem Selbstverlag oder Kleinverlag, sondern bei Kurt Wolf, also damals ein schon sehr renommierter Verlag. Trotzdem hat es nicht gereicht, dass es je zur Aufführung gelangt
ist. Von 1912 bis 1914 ist er also an den Münchner Kammerspielen. Das Entscheidendere scheint mir aber zu sein, dass er eben durch diesen Münchenaufenthalt die ganz entscheidenden Kontakte kriegt, durch die Menschen, die in der Bohème-Szene, in der Kulturszene der Stadt sind und dass sich ein Dunstkreis, ein Nukleus herausbildet von Freunden, von Bekannten, mit denen er dann eben später in Zürich das Cabaret Voltaire begründen wird. Also Richard Hülsenbeck, Emmy Hennings und er ist mehr als gut bekannt mit einem, der heute zu den besten Malern der Zeit zählt, mit Kandinsky. Kann man das so sagen, dass ich durch diese Freundschaft, die dann durch den Krieg, wir kommen gleich dazu, abwandert in die Schweiz, sozusagen der Cabaret Voltaire Nukleus schon herausbildet.
Ja, ganz gewiss. Also München ist ganz wichtig fürs Cabaret Voltaire. Neben Ball und Emmy Hennings auch Richard Hülsenbeck, wie gesagt. Auch Klabund wäre da noch zu nennen. Und Ball ist da ja nicht nur mitgeschwommen. Also er war zum einen war er schon relativ alt, also er war älter als die meisten. Und er hat dann auch gleich sehr viele Pläne gehabt. Das heißt zum Beispiel, mit Kandinsky war er nicht nur bekannt, er wollte auch mit ihm zusammen etwas machen. Er war schon da ein Anreger, der sich aber auch natürlich anregen ließ. Leibold ist ganz wichtig, obwohl er 7, 8 Jahre jünger war als er. Er hat ihn erst zur Literatur gebracht, wie Ball selbst sagt. Das bedeutet zur expressionistischen Literatur. Und hat sicherlich auch dafür gesorgt, Leibold war eher ein extrovertierter Mensch, dass Ball die entsprechenden Kontakte bekommen hat.
Ball war damals, kann man das so sagen, eigentlich ein Expressionist.
Das kann man ganz sicher so sagen. Er wird als expressionistischer Schriftsteller wenig wahrgenommen. Das tut mir immer etwas leid, weil er doch eine sehr ambitionierte expressionistische Lyrik geschrieben hat, eine sehr forcierte, sehr bildgewaltige. Er wird deshalb wenig wahrgenommen, weil nie ein Lyrikband von ihm erschienen ist und ging lange Jahre einfach unter, während andere expressionistische Dichter mit eben einem entsprechenden Lyrikband wahrgenommen wurden.
Wenn ich die Gedichte durchsehe, finde ich auch, dass das formal poetisch die weitaus mit weitem Abstand besten Gedichte sind, die er geschrieben hat. Liest du eins dieser Gedichte, das ist vielleicht Der Henker?
Das ist 1913 erschienen. Der Henker ist insofern bemerkenswert, er ist in der Zeitschrift Revolution in der ersten Nummer von Revolution erschienen. Revolution wurde herausgegeben von Hans Leibold, also von seinem engsten Freund in dieser Zeit. Und diese erste Nummer wurde gleich beschlagnahmt. Der Henker. Ich kugle dich auf deiner roten Dicke. Ich bin am Werk, blank wie ein Metzgermeister. Tische und Bänke stehen wie blitzende Messer. Der Syphilis-Zwerg stochert in Töpfen voll Gallert und Kleister. Dein Leib ist gekrümmt und blendend und glänzt wie der gelbe Mond. Deine Augen sind kleine lüsterne Monde. Dein Mund ist geborsten in Wollust und in der Jüdinnen Not. Deine Hand eine Schnecke, die in den blutroten Gärten voll Weintrauben und Rosen wohnte. Hilf, heilige Maria, dir sprang die Frucht aus dem Leibe, sei gebenedeit. Mir rinnt geiler Brand an den Beinen herunter. Mein Haar ein Sturm, mein Gehirn ein Zunder, meine Finger 10 gierige Zimmermannsnägel, die schlage ich in der Christenheit Götzenplunder. Als dein Wehgeschrei dir die Zähne aus den Kiefern sprengte, da brach auch ein Goldprasseln durch die Himmelssparren nieder, eine gigantische Hostie gerann und blieb zwischen rosa Bergen stehen, ein Halleluja gurgelte durch Apostel und Hirtenglieder. Da tanzten nackigte Männer und Huren in verrückter Ekstase, Heiden, Türken, Kaffern und Muhammedaner zumal. Da stoben die Engel den Erdkreis hinunter und brachten auf feurigem Teller die Finsternis und die Qual. Da war kein Mutterknospe, kein Auge mehr Blut unterlaufen und ohne Hoffen. Jede Seele stand für die Kindheit und für das Wunder offen.
Ein wunderbares, wie ich finde, expressionistisches Gedicht, das unbedingt in seiner Qualität mithalten kann, was in diesen Jahren an expressionistischer Lyrik geschrieben wurde.
Bemerkenswert ist natürlich auch diese Wendung ins Religiöse und ja, das zu einer Zeit, als Balz sich selbst offiziell als konfessionslos bezeichnet hat.
Dann beginnt der Erste Weltkrieg. Ball meldet sich freiwillig, ist die übliche Kriegsbegeisterung auch der Linken, und wird aber abgelehnt oder besser gesagt zurückgestellt erstmal und ist frustriert. Er reist aber dann, man weiß nicht so richtig warum, von Pirmasens aus in das Schlachtfeld, eines der ganz frühen Schlachtfelder bei Nancy, 4 Tage lang, glaube ich, und schreibt darüber einen ausführlichen, also ist über eine Seite lang oder ist eine Seite lang, einen Reisebericht in der Pirmasenser Zeitung. Wann findet das genau statt?
Ungefähr 3-4 Wochen nach Kriegsbeginn. Also er kommt an die Front und sieht die Trümmer, die rauchen noch. Da hat kurz vorher eine Schlacht stattgefunden. Die Orte wurden beschossen. Er sieht die Zerstörungen. Man weiß halt nicht, er äußert sich in diesem Bericht in der Pirmasenser Zeitung sehr sachlich. Also es gibt keinerlei Wertung, weder irgendwie kriegsbefürwortend oder auch wie kritisch, das wäre wahrscheinlich ohnehin nicht gegangen. Es ist eine völlig sachliche Beschreibung des Schlachtfelds und dieser Reise, die er da zusammen mit einem Freund unternommen hat.
Das Sausen, Brummen und Miauen der Granaten und Schrapnells schien sich in ihre Köpfe für Lebenszeit eingegraben zu haben. Sie konnten nicht oft genug die Geräusche der fliegenden Geschosse wiederholen. Die amputierten Arme und Beine sollen unten auf einem Lazaretthof haufenweise gelegen haben, bis man endlich Zeit fand, sie zu begraben. Grässlich sei in der Schlacht das Aufschreien und Hilferufen der von den heißen Geschossen Getroffenen gewesen.
Das scheint der Wendepunkt zu sein, denn danach verwandelt sich oder ändert sich die Kriegsbegeisterung von Hugo Ball in Kriegskritik. Kann man das annehmen, dass das...
Man kann vieles annehmen, man weiß es nicht genau. Man weiß nur, er war bei Kriegsbeginn sehr für den Krieg. Er schreibt selbst in einem Brief, der Krieg ist das Einzige, was mich noch reizt. Das ist ja schon eine sehr deutliche Aussage, während er dann gleichzeitig sagt, Kunst, das ist nun alles aus und lächerlich geworden. Die Theaterkarriere war ihm eigentlich nicht wirklich verbaut. Es muss auch schon aus ihm selbst herausgekommen sein, dass er diesen Weg nicht mehr weitergehen wollte. Er bekommt ja nochmal einen Gestellungsbefehl, eine Aufforderung zur Musterung ein Jahr später und entgeht dieser Musterung ja, indem er vorher in die Schweiz ausreist.
Wann reist er in die Schweiz aus, unter welchen Umständen?
Ja, die Umstände, ganz genau weiß man es nicht. Auch man weiß es nicht, ob das der Grund war, weshalb er in die Schweiz gereist ist oder ob ihn dieser Musterungsbefehl erst in der Schweiz erreicht hat. Das kann auch sein. Er selbst sagt, will in die Schweiz, weil er gehört hat, dass sich da viele Exilanten versammeln und er einfach aus künstlerischen Gründen gern dorthin wäre, weil er dachte, da kann er sich künstlerisch weiterentwickeln.
Das kann aber auch Schutz gewesen sein vor Verfolgung der Militärpolizei. Und man muss einfach wissen, dass natürlich diese Reise sonst, wenn er sie begründet hätte als Abkehr von der Kriegswilligkeit, als Fahnenflucht, den Stellungsbefehl gab es ja, gewertet worden wäre, darauf stand die Todesstrafe.
Ja, es ist womöglich Fahnenflucht gewesen. Also es ist so, dass er während des Kriegs nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und das kann man schon als Indiz werten, dass es genau sich um diese Fahnenflucht eben gehandelt hat.
Und er war vermutlich oder vielleicht schlau genug, das nicht als Fahnenflucht zu begründen, sondern ja mit einem Ausflug zu den ganz interessanten Autoren und Theaterkollegen, die dann Zürich zugange waren. Also, er geht im Mai 1915 nach Zürich und tingelt dann zum Broterwerb vermutlich oder auch, weil es ihm Spaß macht oder beides, mit Varieté-Ensembles durchs Land. Das heißt, bevor er selbst mit seiner Gruppe das Cabaret Voltaire eröffnet, sammelt er schon Erfahrungen, was irgendwie ankommen könnte, was nicht, was man machen kann und was man nicht machen kann. Was ist das da?
Ja, im Rückblick kann man das genauso sehen, dass das der gerade Weg letztlich war zum Cabaret Voltaire. In Wirklichkeit war es natürlich erstmal so, er kam an zusammen mit Emmy Hennings. Er hatte da in Berlin noch gedacht, wenn er nach Zürich kommt, kann er an Zeitschriften mitarbeiten und so weiter. Als er hinkam, gab es die Zeitschriften nicht mehr. Das heißt, man musste irgendwie überleben. Und eine Anstellung hatte er nicht, auch Emmy Hennings nicht. Und dann haben sie geschaut, wie sie das bewerkstelligen und haben sich angeboten. Er konnte gut Klavier spielen. Das war sein großes Glück. Und Emmy Hennings ist ja in München aufgetreten in verschiedenen Varietés und so weiter. Das heißt, sie haben dann abends in irgendwelchen Lokalen gastiert. Er hat Klavier gespielt und sie hat gesungen. Dann haben sie Geld gesammelt. Emmy hat womöglich noch Postkarten von sich verkauft. Das war so ein Nebenerwerb, der damals üblich war. Und damit haben sie sich weitgehend über Wasser gehalten. Allerdings mehr schlecht als recht. Also sie haben oft Hunger gehabt in dieser Zeit.
In der Zeit, also 1916, ist auch dieser antimilitaristische, explizit antimilitaristische Totentanz entstanden, der ja ein Gedicht zwischen Expressionismus und Antimilitarismus, was der Expressionismus ja von sich aus schon zu großen Teilen war, schwebt.
Zunächst ist es natürlich eine Parodie.
Es ist der Dessauer Marsch.
Es ist ja der Dessauer Marsch und der Text lautet eben, so leben wir, so leben wir. Und Ball macht daraus, so sterben wir, so sterben wir.
Totentanz 1916. So sterben wir, so sterben wir. Und sterben alle Tage, weil es so gemütlich sich sterben lässt. Morgens noch in Schlaf und Traum, mittags schon dahin, abends schon zu unterst im Grabe drin. Die Schlacht ist unser Freudenhaus, von Blut ist unsere Sonne, Tod ist unser Zeichen und Losungswort. Kind und Weib verlassen wir, was gehen sie uns an, wenn man sich auf uns nur verlassen kann. So morden wir und morden alle Tage unsere Kameraden im Totentanz. Bruder, reck dich auf vor mir, Bruder, deine Brust, Bruder, der du fallen und sterben musst. Wir murren nicht, wir knurren nicht, wir schweigen alle Tage, bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht. Hart ist unsere Lagerstatt, trocken unser Brot, blutig und besudelt der liebe Gott. Wir danken dir, Herr Kaiser, für die Gnade, dass du uns zum Sterben erkoren hast. Schlafe du, schlaf sanft und still, bis dich auferweckt unser armer Leib, den der Rasen deckt.
Dann wurde das Cabaret Voltaire begründet in der Spiegelgasse im Februar 1916. Warum, von wem? Die haben eine Spielstätte gesucht, die vielleicht beides Boot, ein Zuhause, um sich auszutoben, um zu spielen, um ihre Texte, um ihre Gedichte, um ihre Lieder dem Publikum zu präsentieren, auch um ihre Bilder dem Publikum zu präsentieren, denn es gab ja auch Ausstellungen von heute höchst bezahlten Künstlern. Und das andere war, ein paar Einkünfte zu generieren.
Ja, das Ökonomische, es wird gern vergessen, das ist immer ganz wichtig. Das hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte nochmal, das Cabaret Voltaire. Nach der Zeit, wo Sie da in verschiedenen Lokalen getingelt sind in Zürich, haben Sie sich ja einer Varieté-Truppe angeschlossen, Hugo Ball und Emmy Hennings, Herbst 1915. Die Truppe hieß Maxim, der Direktor hieß Flamingo, dem wurde dann ein Denkmal gesetzt in Balls Roman Flametti. Und da hat Ball gesehen, wie so eine Truppe funktioniert, wie man so etwas macht, hat dann selbst eine Truppe zusammengestellt. Das hat nicht geklappt. Aus dieser Idee ist dann die Idee des Cabaret Voltaire entstanden, das zunächst gar nicht Cabaret Voltaire hieß, sondern Künstlerkneipe Voltaire. Das Cabaret kam erst später. Und Künstlerkneipe, so hieß das Simplicissimus in München, in dem Emmy Hennings immer aufgetreten ist und in dem sie auch Hugo Ball kennengelernt hat. Also die Idee war, dass man ein Lokal hat mit Bewirtung und ein gewisses Programm zusammenstellt. Und da gab es dann Aufrufe an die Künstlerschaft von Zürich, die ja von sehr vielen Exilanten auch durchsetzt war zu der Zeit, sich daran zu beteiligen.
Da waren am Anfang Emmy Hennings dabei, Hans Arp, Tristan Zara, Marcel Janko. Kurze Zeit später ist dann eben noch Hülsenbeck aus Berlin, glaube ich, dazugekommen. Das wäre also das Stammgründungspersonal, das dann recht bald sukzessive auch erweitert worden ist durch andere Leute, die da eingetrudelt sind.
Ja, das Konzept war letztlich so, jeder, der wollte, konnte auftreten. Also auch spontan. Und was weiß ich, Ball berichtet, sie hätten mal ein russisches Balalaika-Orchester gehabt oder irgendwelche holländischen Seemänner, warum auch immer die in Zürich gelandet sind, weiß ich nicht, die da gesungen haben. Also es gab da alles Mögliche. Es war zunächst gar nicht irgendwie vorgesehen, dass man da irgendwie was Progressives macht oder so. War zunächst wirklich offen für alles. Und Emmy hat das gemacht, was sie auch in München gemacht hat. Also Chansons gesungen und Lieder, das war nicht unbedingt jetzt die höchste oder die progressivste Kunst.
Wann ist da überhaupt Dada entstanden? Denn da muss ja irgendwo Dada entstanden sein in dieser Zeit. Kein Mensch wusste, was das war. Irgendwann muss der Begriff ja mal aufgetaucht sein.
Ja, der ist erst im Verlauf der ersten, ja, Monate. Ich glaube, erst im Mai fiel zum ersten Mal das Wort Dada. Es gab dann mit der Zeit immer mehr das Ausprobieren verschiedener Kunstformen, zum Beispiel, dass Janko, Zara und Hülsenbeck ein Simultangedicht aufgeführt haben. Das war schon relativ früh.
Simultangedicht heißt, sie haben gleichzeitig gelesen.
Sie haben gleichzeitig gesprochen und das noch in verschiedenen Sprachen.
Okay. Also, das heißt, die Formen wurden immer gewagter, immer ungewöhnlicher, immer experimenteller.
So ist
zumindest
es, ja.
Teilweise, ja.
Zumindest teilweise. Es gab auch wahrscheinlich immer noch ein ganz normales Programm. Ball hat auch zurückgegriffen auf ganz traditionelle Sachen, wie auch zum Beispiel Wedekind oder auf noch viel ältere Sachen. Es gab auch mal Abende mit alter Kunst. All das war möglich und es gab eben dazwischen immer wieder, wie dieses Simultangedicht oder dann auch dieses Krippenspiel. Auch das war ja ein Simultan-Krippenspiel, zugleich noch bruitistisch. Das heißt, mit Geräuschen, mit Lärm, mit Geräuschen hat man gearbeitet, gleichzeitig mit Text und mit Lauten und das Ganze noch simultan.
Es gibt ein Foto und das ist sozusagen ein stehender Topos geworden, wo Ball im Pappkostüm in so einem röhrenartigen Pappkostüm gleichzeitig an drei Notenständern oder was das war, mit Gedichten versehen sind, als magischer Bischof. Es gibt mehrfache Beschreibungen dieser Szene, auch von ihm selbst.
Ja, wobei man sagen muss, diese Beschreibung ist veröffentlicht zum ersten Mal in der Flucht aus der Zeit. Die Flucht aus der Zeit ist zwar sein Tagebuch aus jener Zeit, zugleich ist es aber ein Buch von 1927. Es ist ein bearbeitetes Tagebuch und da man die ursprünglichen Tagebücher nicht kennt, weiß man nicht, inwieweit er da Sachen angepasst hat oder verändert hat. Muss man mit Vorsicht genießen.
Darin heißt es:
Ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden, Verse ohne Worte oder Lautgedichte. in denen das Balancement der Vokale nur nach dem Werte der Ansatzreihe erwogen und ausgeteilt wird. Die ersten dieser Verse habe ich heute Abend vorgelesen. Ich hatte mir dazu ein eigenes Kostüm konstruiert. Meine Beine standen in einem Säulenrund aus blau glänzendem Karton, der mir schlank bis zur Hüfte reichte, so dass ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen, aus Pappe geschnittenen Mantelkragen, der innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Halse derart zusammengehalten war, dass ich ihn durch ein Heben und Senken der Ellbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß und blau gestreiften Schamanenhut. Ich hatte an allen drei Seiten des Podiums gegen das Publikum Notenständer errichtet und stellte darauf mein mit Rotstift gemaltes Manuskript, bald am einen, bald am anderen Notenständer zelebrierend. Da Zara von meinen Vorbereitungen wusste, gab es eine richtige kleine Premiere. Alle waren neugierig, also ließ ich mich, da ich als Säule nicht gehen konnte, in der Verfinsterung auf das Podest tragen und begann langsam und feierlich. Gatschi Beri Bimba, Glantridi Lauli Loni Kadori, Gajama Bimberi Glasala, Glantridi Glasala Tufm I Zimbra Bim, Blasa Galassasa Tufm I Zimbra Bim. Die Akzente wurden schwerer, der Ausdruck steigerte sich in der Verschärfung der Konsonanten. Ich merkte sehr bald, dass meine Ausdrucksmittel, wenn ich ernst bleiben wollte, und das wollte ich um jeden Preis, dem Pomp meiner Inszenierung nicht würden gewachsen sein. Im Publikum sah ich Brubacher, Jelmoli, Laban, Frau Wiegmann. Ich fürchtete eine Blamage und nahm mich zusammen. Ich hatte jetzt rechts am Notenständer Labadas Gesang an die Wolken und links die Elefantenkarawane absolviert und wandte mich wieder zur mittleren Staffelei, fleißig mit den Flügeln schlagend. Die schweren Vokalreihen und der schleppende Rhythmus der Elefanten hatten mir eben noch eine letzte Steigerung erlaubt. Wie sollte ich's aber zu Ende führen? Da bemerkte ich, dass meine Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm. Jenen Stil des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgen- und Abendlandes wehklagt. Ich weiß nicht, was mir diese Musik eingab, aber ich begann, meine Vokalreihen rezitativartig im Kirchenstile zu singen und versuchte es, nicht nur ernst zu bleiben, sondern mir auch den Ernst zu erzwingen. Einen Moment lang schien mir, als tauche in meiner kubistischen Maske ein bleiches, verstörtes Jungensgesicht auf, jenes halb erschrockene, halb neugierige Gesicht eines 10-jährigen Knaben, der in den Totenmessen und Hochämtern seiner Heimatspfarrei zitternd und gierig am Munde der Priester hängt. Da erlosch, wie ich es bestellt hatte, das elektrische Licht, und ich wurde vom Podium herab schweißbedeckt als ein magischer Bischof in die Versenkung getragen.
Soweit Hugo Balz Erinnerung an seinen legendär gewordenen Auftritt, denn es war, also das fand zu der Zeit selbst nicht mehr als ein ja verrücktes Spektakel.
Ja, aber immerhin, man hat ja erkannt, dass es was Besonderes war, denn man hat Fotos gemacht davon. Und die Fotos, muss man annehmen, wurden nicht im Cabaret Voltaire gemacht, sondern beim Fotografen.
Wie ist es überhaupt angekommen bei den Zürichern im Bürgertum?
Das Cabaret Voltaire lag ja im Zürcher Niederdorf, das heißt im Vergnügungsviertel von Zürich. Da gab es eine Kneipe neben der anderen, ein Varieté neben dem anderen. Da war das Cabaret Voltaire eins von vielen. Und man muss annehmen, die Zürcher haben das kaum wahrgenommen.